Der Rekordmeister kommt nach 13 Jahren zurück ans Millerntor. Unsere Defensive steht stabil. Einzig durch ein Traumtor von Musiala verlieren wir das Spiel mit 0:1. All das und noch mehr jetzt im NDS.
Moin, wir haben Montag, den 11. November 2024. Es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millerton nach dem Spiel gegen den FC Bayern München vom vergangenen Samstagnachmittag. Ja, ihr habt es im Intro vor dem Intro schon quasi gehört. Liebe Grüße an Finn, der uns da wieder einen kleinen Audioschnipsel geschickt hat. Das einzige Tor fällt in der 22. Minute durch ein Traumtor von Jamal Musiala. Dabei bleibt es dann, was den Spielstand angeht, aber natürlich dominiert der FC Bayern die gesamte Partie und darüber wollen wir sprechen, was auf dem Platz und auch daneben so los war. Ich bin Yannick und bei mir ist wieder der Andreas. Moin.
Moin, grüß dich. Genau, wieder dabei. Freut mich, dass ich nochmal dabei sein darf und spreche gerne mit dir über den Spieltag oder das Spiel, den Ablauf und so weiter. Hat viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
Das ist doch schon mal ein guter erster Eindruck. Ja, wir starten auch ganz entspannt rein. Du hattest ja im Vorgespräch gesagt, dass du am Vormittag vor dem Spiel noch im Stadtpark unterwegs bist, weil dein Sohn dann noch gegen den Ball getreten hat. Und dann bist du mit dem Fahrrad rübergekommen. Wir haben uns dann auch kurz vom Clubheim noch Hallo sagen können. Wie ging es denn von da an für dich weiter an dem Tag?
Also erst als wir uns getroffen haben, hatte ich ja noch eine Baseball-Cap auf. Aber die habe ich dann umgetauscht sofort gegen eine Mütze, die ich noch glücklicherweise im Rucksack hatte, weil es doch ein recht frischer Tag war, ein grauer, frischer Hamburger Tag. Genau, wir haben uns getroffen, hat mich sehr gefreut, dann auch ein Gesicht zu sehen zu den Stimmen oder der Stimme, die ich schon kannte. Und da ich akkreditiert war vom FC St. Pauli für das Spiel, ging es dann so weiter, dass ich mich direkt ins Stadion begeben habe, weil das für mich auch eine Premiere war in der Form, dem Spiel beizuwohnen. Und habe mich dann erstmal auf den Weg gemacht, wo muss ich hingehen, wo ist der Platz. Habe mich dann prompt auf den falschen Platz gesetzt, wo ein alteingesessener Journalist, glaube ich, normalerweise sitzt. Der gesagt, das ist mein Platz. Aber ich bin dann ganz höflich aufgestanden und in die Reihe darüber gegangen, wo ein weiterer Journalist war, der, glaube ich, aus der Oberpfalz sogar extra angereist kam. Und ich sitze dann ganz gerne da und verfolge so, wenn die Fans reinkommen, wie baut sich das auf? Die Stehplätze sind ja dann meistens schon gefüllt, Gegengrade sowieso bei euch dann schnell gefüllt. Und die Atmosphäre war dann schon sehr prickelnd und hat mir richtig gut gefallen.
Okay, erstmal danke für deine Eindrücke. Ja, das ist tatsächlich in dieser Saison noch ein bisschen mehr als in den vergangenen Spielzeiten, wo wir ja vorhin nämlich in der zweiten Liga gespielt haben, dass man da wirklich schon recht zeitnah reingehen muss, um da auch seinen Platz zu bekommen, weil natürlich der Andrang sehr groß war. Wir können ja auch natürlich der Vollständigkeit halber sagen, dass das Spiel natürlich ausverkauft war, wie es oft der Fall ist. Also eigentlich ist es nur nicht die magische Zahl von 29.546 Menschen im Stadion, wenn wir irgendwie einen Pufferblock einrichten müssen oder das Gästekontingent nicht voll erschöpft ist. Aber das ja, war in dieser Saison bisher, glaube ich, fast gar nicht der Fall. Dann hattest du ja einen wunderschönen Blick auf die Choreo, die gemeinsame von der Schickeria und von USP auf unserer Seite.
Total.
Die es im Gästeblock und in der Südkurve zu bewundern gab. Da ich mittendrin stand und mir erst im Nachgang durch Fotos ganz erschließen konnte, was da genau insgesamt los war, hattest du da ja einen super Blick und kannst uns vielleicht mal mitnehmen, wie wirkte das aus bester Sicht auf dich? Was war da zu sehen? Wie hat das auf dich gewirkt?
Es hat ganz toll gewirkt. Also die Fahnen, schwarz und rot, im grauen Herbstwind wehten und unten das Band, gemeinsam halten wir den Kurs auf eurer Seite und auf unsere Seite, egal wie stark die Stürme sind, was man dann auch beidseitig lesen kann, ne? Egal wie stark die Stürme sind, gemeinsam halten wir den Kurs, kann man auch sagen, und das fand ich halt richtig cool. Und ja, gerade weil im Vorfeld hast du ja auch beschrieben, die Clubs unterscheiden sich ja doch so sehr von Transfers und vom allgemeinen Umsatz, vom Image, von Anzahl der Titel, was auch immer. Und wenn man dann trotz dieser Gegensätze so eine Gemeinsamkeit findet oder so einen Konsens, das finde ich einfach super cool und finde das auch ein ganz starkes Zeichen. Ausgehend, klar, von den beiden Ultragruppierungen und in der Halbzeit hat sich ja das dann nochmal wiederholt bei einem noch viel wichtigeren Thema, wo man auch zusammensteht, trotz dieser Gegensätze. Und das erzeugt bei mir so eine Gänsehaut oder ein richtig cooles Gefühl, dass man sieht, okay, offensichtlich ist dieser Fußball in der Lage, Menschen zusammenzubringen, trotz Gegensätzen, trotz unterschiedlichster Hintergründe. Und das stimmt mich sehr freudig und positiv. Also ohne das jetzt so pathetisch wirken zu lassen, aber ich fand das trotzdem richtig geil.
Ja, dem kann ich mich anschließen. Auf mich wirken die Fahnen allerdings eher braun und rot. Dann kann man vielleicht noch ergänzen, dass über beiden Blöcken stand Ultra Curva Sud und bei uns war das flankiert einmal von dem Logo der Schickeria und von USP und bei euch war das Logo des FC Bayern und das Logo des FC St. Pauli. Dann können wir ja quasi zum Anpfiff kommen und ja, liebe Grüße an Mike, die Redaktionssitzung, die wir ja jetzt seit einiger Zeit wöchentlich, wenn Tim nicht gerade im Urlaub ist, rausbringen. Da wurde auch schon erwähnt, dass du ja quasi den Spielverlauf oder ja, das Spiel an sich, wie es dann wurde, ganz gut eingeschätzt hast. Du hast gesagt, es wird knapp, also entweder 0-0, 0-1 irgendwie, also auf jeden Fall nicht deutlich. Ja, ja. Du solltest recht behalten. Warum hat sich deiner Meinung nach der FC Bayern so schwer getan?
Weil FC St. Pauli einfach hervorragend verteidigt hat. Das war richtig, richtig gut. In der Fünferkette hinten, in Abstimmung mit der Viererkette. Da gab es ganz wenig Räume nach vorne und die Bayern haben eigentlich keine wirkliche spielerische Lösung gefunden, das System dazu zu knacken. Und man ist wieder sehr viel gelaufen. Irvine mit der größten Laufstrecke, der hatte zwar die wenigsten Ballkontakte, aber die größte Laufstrecke. Und ich glaube, das beschreibt so ganz gut, wie das Spiel gelaufen ist, dass die sich einfach sehr, sehr, sehr gut bewegt haben. Und deshalb hat sich Bayern so schwer getan. Und gut, dann kam halt, das hast du ja auch schon gesagt, ne, dieses Traumtor von Jamal Musiala, wo man, glaube ich, gar nichts machen kann. Aber ja, auch vorne, finde ich, Gelawogi und Eggestein sind in die Duelle reingegangen, haben die angenommen. Und ja, diese Leistung, die ich wusste nicht, dass das so kommt, das kann auch anders laufen, so ein Spiel, klar. Aber ich habe mir schon gedacht, okay, das wird gefährlich beim FC St. Pauli. Und offensichtlich hat sich das dann wirklich so bewahrheitet. Und man hat auch gemerkt, diese Euphorie, die du ja dann vor dem Spiel beschrieben hast, die entstand auch. Ne? Sobald man einen Ball gewonnen hat, war das Publikum sofort da und dann hat man gemerkt, okay, da fängt was leicht an zu wackeln. Und ich habe parallel, klar, unseren mir sein Rot internen Chat und da hat man auch gespürt, ein paar Mal war das Spiel so ganz leicht auf der Kippe. Klar, es ist nicht wirklich dann nach vorne gekommen, aber wir waren uns auch nicht sicher, dass das gut geht. Und gerade beim nur 1-0 kann das auch mal ganz schnell gehen. Aber ja, das war eine sehr überzeugende Defensivleistung.
Ja, das ist sicherlich das, was man sich als FC St. Pauli auf die Fahne schreiben kann, dass man sehr gut dagegen gehalten hat, sich sehr teuer verkauft hat und eben nur einen Treffer zugelassen hat. Das ist ja gerade, wenn man auf die direkte Konkurrenz guckt. Kiel hat, glaube ich, 6 Gegentreffer bekommen, aber immer noch 1 erzielt. Und Bochum ging aus eurer Sicht 5-0 aus. Also das ist vielleicht so, könnte am Ende noch wichtig sein, dass man da nicht so untergegangen ist. Ist jetzt mühselig zu überlegen, ja, wie es anders gelaufen wäre, wenn nicht eben dieser Sonntagsschuss von Musiala, dazu kommt er, glaube ich, eine 2%ige Wahrscheinlichkeit hatte, das Tor zu treffen. Also den trifft er ja wirklich richtig, ja, unglaublich perfekt. Vasil ist sogar noch in der richtigen Richtung unterwegs, kann ihn immer nicht mehr ganz erwischen und dann steckt er an die Unterkante der Latte ein und von da dann ins Tor und nochmal ans Obernetz sozusagen. Also aus der Ferne wirklich ein schönes Tor, aber um zu dem zu kommen, was du auch positiv über St. Pauli weiterhin gesagt hast und diese Momente, wo dann wirklich auch das Stadion das gefeiert hat, das war vor allem oder ist mir besonders aufgefallen bei Dapo Afolayan, der sich wirklich bei Offensivaktionen da überhaupt nicht hat beirren lassen und wirklich auch eure Verteidigung da, er hatte da keinerlei Skrupel sozusagen einfach da sein Spiel aufzuziehen und es wurde ja auch von verschiedenen Stimmen nach dem Spiel gesagt, dass ja, der FC Bayern dem FC St. Pauli mit Respekt begegnet ist. Das ist ja vielleicht, wenn wir nochmal kurz auf die Startaufstellung zurückkommen, ja auch darin zu sehen. Ne? Also ich hatte so ein bisschen erwartet vielleicht oder mir vorstellen können, dass man die Kracher, sage ich mal, erstmal ein bisschen schont, weil man ja erst unter der Woche bei Benfica gespielt hat. Aber es war ja wirklich von Anfang an die A-Kapelle, sage ich mal. Also ohne, dass die B-Kapelle nicht natürlich auch noch mal ein vielfältiges mehr oder ein vielfaches mehr wert wäre als die des FC St. Pauli. Aber das hat mich schon, also das habe ich schon registriert, dass man da wirklich mit vorderster Kapelle aufgetreten ist. Hattest du das so erwartet?
Ja, ich habe eine Überraschung gab es ja, dass Goretzka auf einmal in der Startelf stand. Das war für alle Bayern-Fans, glaube ich, doch sehr überraschend. War ja wirklich so außen vor eigentlich bei Kompany. Er konnte leider auch nicht so richtig zeigen, dass er da reingehört. Er hatte ein paar Ballverluste, Fehlpässe und hat nicht so richtig, klar, kein Wunder, er hat noch nicht gespielt, aber hat nicht so richtig reingepasst in das Spiel. Das war eigentlich die größte Überraschung, dass er spielt. Und sonst, ja, die volle Kapelle. Und das wurde auch super verteidigt. Also ich habe die linke Seite vor allem mit Coman und Davis eigentlich überhaupt nicht gesehen. Das heißt, da haben Saliakas und Wahl sich super abgestimmt. Rechts ist Guerrero, hat versucht, so in den Halbraum immer einzulaufen. Aber auch da standen Ritzka und Metz. Und in der Mitte ein vielleicht der beste Spieler des Spiels neben Vasil Smith, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, auch ein ganz cooles Spiel gemacht, verletzt. Ich habe jetzt gehört, dass er nicht ganz so stark verletzt ist, wie es zuerst befürchtet war, hoffentlich. Also drücke ich euch die Daumen, dass das auch so bleibt. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Element in dem Spiel da hinten. Aber ja, und dann wurden so Tiefenläufe probiert von Harry Kane, Jamal Musiala, aber das hat alles nicht so hundertprozentig geklappt. Aber wo man super stark war einfach im Gegenpressing, auch wie Jamal den Ball vor dem Tor erobert. Leichtes Missverständnis auch bei euch, glaube ich. Aber da bleibt der dran und hat den unbedingten Willen, das zu machen. Und ich konnte auch von meinem Platz aus ganz gut sehen, wie Joshua Kimmich seine Mitspieler immer angefeuert hat. Also sobald Minje Kim oder Dayo Upamecano einen Zweikampf gewonnen haben, hat er die richtig motiviert und hat die angeschrien, weiter oder wie auch immer. Das fand ich schon, und dann hat man gesehen, okay, die hier geht's um was und hier ist ein richtig starker Gegner zu bespielen. Und dann am Ende, gut, dann hat's auch gereicht, weil nach vorne von St. Pauli-Seite, dann hat man sich halt schwer getan. Es gab auch so eine Situation, auch wenn ich das noch sagen kann, kurz mit Standardsituationen. Das war, glaube ich, in der ersten Halbzeit, wo so ein paar Ecken nacheinander folgten. Auch da habe ich gedacht, so, jetzt könnte das ins Wackeln kommen, aber da hat St. Pauli das nicht perfekt zu Ende gespielt, weil da lag einmal der Ball, es war ja vor der Süd, glaube ich, auch, ne, die lag auch einmal der Ball so frei gefühlt im Strafraum, dann konnten sich die Bayern da doch noch irgendwie befreien. Ja, und dann steht es halt am Ende 0-1. Ja.
Okay, dann haben wir das Spielgeschehen ja jetzt quasi schon fast zusammengefasst. Dann können wir auch gleich auf den Platz. Nee, alles gut. Das ist ein bisschen gegen unsere Planung, das macht nichts. Genau, diese mehreren Ecken hintereinander sind mir auch in Erinnerung geblieben. Da hat man dann halt gemerkt, also gerade auch in der Defensive hat man gesehen, dass da einfach auch ein deutlicher Qualitätsunterschied ist, weil halt eure Spieler manche Ideen unserer Spieler handlungsschneller erkennen konnten, als die das dann ausspielen konnten. Von daher bleiben dann nur 3 Schüsse am Ende und keiner davon ging so wirklich aufs Tor. Also ich erinnere mich nur an eine Situation, wo Neuer dann wirklich im 16er dann auch wirklich runtergehen muss, weil der so von ihm aus rechts auf ihn gespielt wird und also es war so ein Versuch, den querzulegen, glaube ich. Aber insgesamt ist man als St. Pauli halt zu harmlos geblieben, was die Offensive angeht. Dafür war man defensiv umso besser und natürlich reicht auch dann am Ende ein knappes 1-0 aus Sicht des FC Bayern, um 3 Punkte zu holen. Man hat jetzt, glaube ich, auch mehrere Spiele in Folge 0 gespielt. Also da ist ja wirklich auch eine sehr, sehr gute Defensive auf eine sehr gute Defensive an diesem Tag getroffen, weshalb das dann knapp ausging am Ende. Was man vielleicht noch zum Sportlichen erwähnen muss, ist die Situation mit Kim,
ja,
wo ja wirklich auch unser Trainer sich beschwert hat im Nachhinein, dass das ja eigentlich auch rot sein könnte. Ich habe jetzt von Alex Feuerherd, vielen bekannt sicherlich von Colinas Erben, gelernt, dass das Trefferbild das nicht hergibt. Das ist auch im Artikel von Tim nochmal nachzulesen. Den werde ich natürlich auch wie immer verlinken in den Shownotes. Es gab das ja irgendwie zweimal, einmal gegen Gila Vogie, wo Saliaka sich noch beschwert und auch dafür gelb sieht.
Genau,
und,
richtig.
Ja, genau. Und dann im späteren Verlauf, als dann Bayern doch noch wieder drückender wurde gegen Ende hin. Wie hast du das von deinem Platz aus wahrgenommen? War das für dich ein gelbwürdiges Foul? Wäre da auch mehr drin gewesen?
Gut, das Erste ist aus der Distanz wirklich ganz schwer zu sehen. Also ich hätte mich auch nicht gewundert aus meinem Blick, wenn das rot ist. Aber da würde ich lügen, wenn ich sage, ich habe das genau gesehen aus der Entfernung. Also da war ich einfach schlicht und ergreifend zu weit weg. Die Dynamik auf der Tribüne bei den Fans um mich herum, die hauptsächlich aus St. Pauli-Fans bestanden war, die sind alle aufgesprungen und haben sich sofort beschwert. Aber das ist, glaube ich, logisch. Ich habe dann auch im Fernsehen mir es nochmal angeschaut und denke, dass dann gelb okay ist. Das zweite Foul, das war ja dann kurz, glaube ich, 81. Minute, da hat Minje Kim keine gelbe Karte bekommen und da hat der Schiedsrichter das laufen lassen. Das Spiel, finde, da könnte man eher noch diskutieren, ob das dann nicht gelb-rot hätte sein können. Aber er hat insgesamt das ja doch sehr viel laufen lassen, das Spiel, und ist dann vielleicht seiner Linie so ein bisschen treu geblieben. Thomas Müller hat ja danach auch noch sich an die Schiedsrichter gewendet und hat erklärt, so nach dem Motto, man müsste Musiala ein bisschen mehr schützen. Der hat ja auch ein paar Sachen abbekommen, die vielleicht auch nicht gepfiffen wurden. Insgesamt war die Linie halt sehr, sehr offen, sag ich, oder sehr liberal.
Sehr locker auf jeden Fall, ja.
Insofern ist das dann vielleicht auch okay zu sagen, okay, das ist dann keine Gelb, aber man hätte sich auch nicht beschweren können. Ob dann St. Pauli noch ein Tor danach macht oder ob das spielentscheidend ist, weiß ich nicht, aber hätte sich, glaube ich, keiner beschweren können, wenn das zweite gelb ist und dann Minje Kim runtergeht. Meine Sichtweise, ja.
Ding Dong, Werbung. Wie ihr ja wisst, unterstützt die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg das Team des VDS-NDS bei seinem Podcast. Dieses Mal habe ich einen Veranstaltungstipp für euch. Und zwar findet am 23.11. eine Thanksgiving-Party in der alten Brotfabrik in Eimsbüttel statt. Dabei kommt es zu einer besonderen Zusammenarbeit zwischen Kervida und Hellkamp Brewing aus Eimsbüttel, die zusammen das Cold Turkey, ein American Amber Ale, produziert haben. Neben diesem besonderen Ergebnis der Zusammenarbeit gibt es auch zwei weitere Biere vom Fass und Flaschenbiere, auch alkoholfrei. Dazu gibt es noch Thanksgiving-Style Streetfood, auch in vegan und vegetarisch, Kaffee und Softdrinks von der alten Brotfabrik und on top noch eine Fotoausstellung der Silver Rush Community. Verkauf der Bilder geht dabei übrigens an den Hamburger Kältebus. Das Ganze findet, wie gesagt, am 23.11. von 13 bis 23 Uhr in der Rellinger Straße 23 statt. Schaut doch gerne mal vorbei. Ansonsten findet ihr natürlich alle weiteren Biere mit und ohne Alkohol von Kervida auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Ja, ich glaube, spielentscheidend wäre es nicht mehr gewesen. Also ich glaube nicht, dass der FC Bayern dann nur, weil ein Spieler fehlt und auch wenn er Verteidiger ist, das hätte man sicherlich auch irgendwie noch, wie eigentlich ja die gesamte Spielzeit über, souverän runtergespielt, aber das war ja so ein bisschen die einzige Aufregerszene im ganzen Spiel, so ein bisschen, oder die beiden einzigen Aufregerszenen. Von daher wollte ich sie hier gerne noch mit drin haben. Hast du noch was zum Sportlichen, was wir aus deiner Sicht vergessen haben? Sonst könnten wir nochmal auf die Ränge rüber wechseln.
Ich glaube, wir haben nichts vergessen.
Wenn wir das eurer Meinung nach getan haben, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn euch da noch Szenen aufgefallen sind, die wir hier vergessen haben. Ansonsten haben wir das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Und der FC St. Pauli kann sich auf die Fahne schreiben, gut mitgehalten zu haben gegen den Rekordmeister. Ist natürlich wieder so ein bisschen eine hohle Phrase, dass man sagt, okay, man hat gezeigt, dass man mithalten kann. Am Ende gab es aber keine Punkte. Das verfolgt uns jetzt schon die ganze Saison über, zumindest in einigen Spielen. Da wäre es sicherlich auch mal wieder Zeit, hat unser Trainer auch gesagt, dass es jetzt langsam auch mal wieder Punkte gibt. Dann gehen wir mal auf die Ränge, lieber Andreas. Und du hattest ja gerade in deinem Eindruck vom Spieltag schon die Choreo in der Halbzeitpause geschildert. Die hatte ich ja im Vorgespräch auch schon angekündigt. Es ging um den Jahrestag der Reichspogromnacht und die Heimtribünen waren quasi in Schwarz gehüllt. Auf der Gegengraden gab es das kein Vergeben, kein Vergessen zu lesen. Auch im Gästeblock wurden Banner hochgehalten, wo es unter anderem hieß, nie wieder ist jetzt. Ja, wie hat das auf dich gewirkt, so kurz vor Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit?
Das hat eine würdige Wirkung erzielt, wie ich finde. Eine Stille ist entstanden, die mich persönlich berührt hat. Und auch das, was ich vorher schon zu der anderen Choreo gesagt habe, dass man gemeinsam ein Zeichen setzt, trotz aller Gegensätze. Gut, bei dem Thema ist das für mich selbstverständlich, aber vielleicht heutzutage auch nicht mehr. Aber das fand ich sehr berührend und sehr emotional und gelungen, dieses Zeichen zu setzen. Und aus der Ruhe sind dann auch noch, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, auch noch Gesänge entstanden danach selbstständig. Und das fand ich sehr bewegend und positiv. Und ich weiß nicht, ob man das in vielen Stadien, so erleben würde, dass gegen gerade Südkurve plus Gästekurve so vereint sind. Das fand ich sehr würdevoll. Ja.
Definitiv. Mich hat es total erinnert. Wir hatten mal, als Darmstadt 98 bei uns zu Gast war, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber da jährte sich quasi der Holocaust-Gedenktag. Und da hat wirklich das gesamte Stadion, war dann auch in schwarze Blockfahnen gehüllt und hat wirklich eine komplette Minute lang geschwiegen. Das war auch eindrucksvoll. Ich fand es aber jetzt am Samstag auch ganz schön, dass dann so einzelne Rufe ertönten und sich dann quasi so ein bisschen vermehrt haben, sodass dann zwischendurch ein bisschen was skandiert wurde, wie Alerta, Alerta, Antifaschista und sowas. Weil es, glaube ich, ja so ein bisschen sinnbildlich dafür ist, dass es gerade nicht die Zeit ist, um zu schweigen, sondern um die Stimme zu erheben und zu sagen, das kann so nicht sein, wie es jetzt gerade sich entwickelt. Das fand ich auf jeden Fall schön, dass da so aus der Stille heraus sich Stimmen erhoben haben und gesagt haben, so geht's nicht.
Genau, ich habe gerade nachgeschaut, das war 2018.
Ah, danke für die Recherche.
Genau. Und auch dasselbe Banner, kein Vergeben, kein Vergessen. Genau, also doch schon 6 Jahre.
Wie die Zeit vergeht, aber ich glaube, die Message ist genau so, damals wie heute ist sie auf jeden Fall sehr wichtig. Dann könnten wir noch, was das Geschehen auf den Rängen angeht, einen kleinen Rückbezug machen. Ich weiß nicht, ob du es im Stadion mitbekommen hast oder später Bilder gesehen hast. Wir hatten das ja im Vorgespräch quasi so ein bisschen als Ausklang thematisiert, die Frage mit den Ticketpreisen beim Spiel gegen Schachtar Donetsk in Gelsenkirchen. Da gab es sehr, sehr viele Spruchbänder sozusagen, die sich über den gesamten Gästeblock erstreckten, gefühlt. Hast du das wahrgenommen im Stadion oder im Nachhinein noch?
Ich habe es nur im Nachhinein auf Bildern gesehen und habe es teilweise aus dem Blickwinkel nicht ideal lesen können. Ich habe aber gesehen, dass da immer wieder Banner erschienen. Und ja, ich habe ja erzählt, glaube ich, im Vorgespräch, dass man wohl, oder dass UEFA, glaube ich, und FC Bayern sich nochmal zusammensetzen. Ich habe da jetzt leider noch nichts gehört, ob das schon eine Wirkung erzielt hat, was ja schön wäre. Aber du hast die offensichtlich sehr gut wahrnehmen können, von deiner Seite aus.
Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass da viel zu lesen war und konnte auch aus der Ferne nicht alles lesen. Aber ich habe mir nochmal das Foto rausgesucht. Da steht Artikel 45, the price must not exceed the cheapest price paid by home fans in comparable sectors. Also für diejenigen, die nicht so gut Englisch können, der Preis darf das niedrigste Heimticket nicht überschreiten in einem vergleichbaren Bereich des Stadions. Und dann ist vorgerechnet, dass Schachtar ein Promotional Package sozusagen hat, also ein Werbepaket, dass du für 4 Spiele 95 Euro bezahlst. Und das würde ja dann gleichzeitig bedeuten, dass Gästefans nur 24 Euro bezahlen müssten, wenn man das zugrunde legt. Nun ist es aber, wie wir ja im Vorgespräch gesagt haben, mehr als das Doppelte. Also wir können da gerne mal weiter noch verfolgen, wie sich das entwickelt, ob da vielleicht der FC Bayern ein bisschen eingreift. Auf jeden Fall wurde auch jetzt am Samstag der Unmut über diese Preispolitik nochmal kundgetan. Möchtest du noch was zum Spiel am Samstag loswerden? Wie bist du dann nachher aus dem Stadion gekommen? Vielleicht, wenn wir so ein bisschen den Nachklapp machen.
Also genau, wie gesagt, Atmosphäre und so weiter. Ganz toll, was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, ist, dass zeitgleich der Dom stattfand. Gut, diejenigen, die da waren, werden das mitbekommen haben, was für eine super Atmosphäre sorgt, wenn man teilweise die Lichter noch so an den Stadionseiten durchblitzen sieht. Und wenn man dann rausgeht, ich habe mir auch noch ein bisschen Zeit gelassen, da auch noch das anzuschauen und das Riesenrad anzuschauen und wie sich die Massen dann wieder weiter verteilen. also fand ich schon immer, ich habe ja erzählt, ich lebe in Hamburg, war schon häufiger mal da, als Dom war, und das finde ich immer ganz, sind ganz besondere Spieltage, besonders an einem Abend mit Flutlicht. Das ist eine wunderbare Atmosphäre, und das finde ich auch an dem Stadion toll. Das ist in die Stadt integriert, das lebt in dem Stadtteil, und das ist nicht wie in Mainz oder in Mönchengladbach oder in Sinsheim, wo man gefühlt über so ein Feld läuft und dann irgendwo ankommt, sondern das ist hier mittendrin, und das ist für die Bundesliga richtig toll.
Ja, ist sicherlich. Also ich war jetzt auch schon ein paar Mal auswärts und werde auch noch ein paar Mal auswärts fahren, logischerweise. Ja, ist ein kleines Alleinstellungsmerkmal, zumindest in der jetzigen Konstellation. Muss aber ehrlich sagen, ich glaube, diesen Dom empfinden vor allem Leute, die nicht in Hamburg wohnen, als Highlight. Ja. Oder die nicht so oft da in der Nähe sind. Wenn man da öfters sich bewegt oder auch ja Besucher in der Gegengrade ist, dann schränkt dich der Dom halt schon sehr ein, was die Bewegungsfreiheit vor deiner Geraden angeht. Ja, aber also ja, klar, es ist stimmungsvoll, gerade jetzt, da ja im Spätherbst, fast Winter, es auch früh dunkel wird, und wenn dann da so die Fahrgeschäfte im Hintergrund das noch ein bisschen mitbeleuchten zu dem, was im Stadion schon alles leuchtet, dann hat das schon eine Atmosphäre, aber ich persönlich wäre eher dafür, das Heiligen Geistfeld zu kaufen und dann noch eine Trainingsstätte für den FC St. Pauli oder ein kleines Drittligastadion hinzubauen. Aber ja, das ist Wunschdenken und ist natürlich nicht realistisch.
Das wäre schön. Ja, genau. Für die Frauen auch ein Stadion oder wie auch immer, ne? Richtig cool. Ich wollte noch erzählen, genau, ich hatte ja das Glück, dann auch noch in die Mixed Zone zu kommen, und es kam tatsächlich noch euer Spieler Irvine dorthin und hat ein paar Interviews gegeben mit den Journalisten, und ich kannte den nur aus, also vom Spielfeld oder vielleicht aus Artikeln oder Fernsehinterviews, aber stand ihm direkt gegenüber und muss sagen, dass mich die Persönlichkeit total fasziniert hat. Und die Ausstrahlung, die er hat. Er hat ganz viele Fragen sehr ruhig beantwortet, sehr ausführlich geantwortet und auch auf eine Art und Weise, die ich, ich glaube, es gibt Interviews, die weniger gehaltvoll sind. Wahrscheinlich wisst ihr das als passionierte St. Pauli-Fans, und da habt ihn schon häufiger erlebt, oder man weiß auch, wie besonders der ist, aber ich war echt fasziniert. Er hat auf Englisch geantwortet, hat nochmal gesagt, wie großartig es für ihn ist, gegen so einen tollen Gegner überhaupt spielen zu dürfen, dass sich dadurch so ein Traum für ihn erfüllt hat. Und dass es fantastisch ist, sich mit diesen großartigen Spielern messen zu können und dann auch mithalten zu können, trotz der Niederlage. Und ich finde, das hat er sehr toll erzählt hat eine super Ausstrahlung. Aber das wisst ihr vermutlich alle. Ich habe es so live erleben können und finde, der passt da richtig, richtig gut rein. Und ja, das wollte ich vielleicht auch noch loswerden, weil es auch noch ein ganz positiver Eindruck war, den ich hatte.
Ja, schön, dass seine Aura auch auf dich ausgestrahlt hat, abgestrahlt hat sozusagen. Ja, also Jackson passt zum FC St. Pauli wie Arsch auf Eimer, und umso schöner, dass er da jetzt auch dann mit uns diese Reise durch die Bundesliga, wie auch immer sie enden wird, auch mit bestreiten kann. Dann hatte ich eben ganz vergessen, du hattest das ja so ein bisschen angeteasert oder angesprochen mit Erik Smith. Da ist jetzt heute zum Glück rausgekommen, dass es nicht gravierend ist, wie lange er verletzt ist. Kann man trotzdem nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall nicht so dramatisch, wie man vielleicht hätte befürchten können. Und er muss jetzt natürlich leider mal wieder, muss man sagen, das war jetzt bei der letzten Länderspielpause auch schon der Fall, kann er nicht die Reise mit dem schwedischen Nationalteam antreten. Aber wir hoffen einfach, dass er dann in 2 Wochen gegen Gladbach oder in Gladbach dann wieder mit dabei ist, wenn auch vielleicht nicht für 90 Minuten, aber zumindest einsatzfähig ist. Und wo wir dann ja quasi mit dieser kleinen glatten Überleitung beim anstehenden Programm sind, wie geht es denn für den FC Bayern in den nächsten Wochen weiter?
Genau, auch mit der Länderspielpause. Viele Spieler sind unterwegs. 3 Spieler sind, wie ich jetzt heute gehört habe, also Boué, Pavlovic und Stanisic, waren heute auf dem Trainingsplatz, was ein gutes Zeichen ist, weil alle 3 verletzt waren und sich sozusagen dann schon auf die heißen Wochen vorbereiten, die folgen werden. Es geht weiter zu Hause gegen FC Augsburg. Auch da wird wieder ein Spiel sein, in dem man sehr viel Ballbesitz hat und spielerische Lösungen braucht, um den Gegner zu besiegen. Dann geht es zu Hause gegen PSG, Paris Saint-Germain in der Champions League, wo man gewinnen muss. Dann zum BVB, wo ja gerade alles möglich ist. Also da wage ich gar keine Vorhersage. Und dann im Pokal gegen Leverkusen. Also es warten spannende Spiele und spannende Gegner, die ja auch wahrscheinlich ein bisschen anders agieren werden als der FC St. Pauli. Oder vielleicht schauen sie sich ja auch sogar was ab vom FC St. Pauli, wer weiß. Aber ich glaube, dass PSG, BVB und Leverkusen schon anders auftreten werden. Also das wird hochspannend. Und schauen wir mal, wie die meisten dann aus den Nations League Spiele, ne? Ja, richtig, zurückkehren. Hoffentlich keine Verletzung. Das ist ja auch immer so ein Risiko noch mit dabei. Aber ja, es wird auf jeden Fall nicht langweilig danach.
Ja, langweilig wird es bei uns auch nicht. Also, ich habe ja schon angesprochen, in zwei Wochen geht es dann, oder knapp zwei Wochen geht es dann weiter nach Mönchengladbach. Da werdet ihr auch mich wieder hören, was die Spielbesprechung angeht. Dann empfangen wir Holstein Kiel am Müllerntor. Die Gespräche wird Michael machen. Und dann geht es nach Leverkusen. Da hört ihr Kasche dann wieder. Das ist so das weitere Programm nach der Länderspielpause hier bei uns beim VDS NDS. Andreas, wir haben, glaube ich, vieles besprochen. Vielleicht haben wir auch was vergessen. Das möge man uns verzeihen. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest als berühmte letzte Worte?
Oha. Einfach danke, dass wir gesprochen haben, sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel. Ich freue mich ein bisschen, dass ich mit meinem Tipp gar nicht so weit daneben lag, weil man macht sich dadurch ja immer angreifbar, wenn es dann anders kommt. Aber gut, freue ich mich natürlich, dass das halbwegs zugetroffen hat. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden, mit euch zu reden und natürlich auch im Stadion dabei gewesen zu sein. Hoffentlich gibt es das in der nächsten Saison wieder. Und ich bin eigentlich optimistisch, dass das so ist. Ich glaube, dass ein paar Teams nicht so stark sind wie St. Pauli und dass man die hinter sich lassen kann. Und denke einfach, dass man aus diesen Spielen wirklich das Selbstvertrauen mitnehmen muss. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, auch nach dem Leipzig-Spiel, nach dem Dortmund-Spiel. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass St. Pauli dann die Klasse halten kann.
Das wäre zu wünschen. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall auch für die beiden Gespräche und die Zeit, die du genommen hast. Und was das am Ende bedeutet, tabellarisch, das werden wir dann sehen. Vielleicht, wenn wir dann zum Rückspiel bei euch in München sind, sind wir da schon schlauer und ja, vielleicht ist der FC Bayern dann schon wieder deutscher Meister. Okay. Wer wird es?
Wer weiß.
Ja. Wir werden es sehen und für den FC St. Pauli bleibt, dass man gut mithalten konnte, wie schon gesagt. Und ja, dann am Ende mindestens zwei, besser noch drei Teams finden muss, die das nicht so gut hinkriegen. Ich habe mich ein bisschen mit den Ergebnissen der anderen Teams befasst, jetzt noch am Wochenende oder im Nachklapp, und dann festgestellt, dass Heidenheim eigentlich nach seinen beiden Auftaktsiegen auch nicht mehr so wirklich gut in die Spur gekommen ist. Vielleicht ist das noch ein Team, was damit unten reinrutschen kann. Gladbach in zwei Wochen ist so eine Wundertüte. Die haben wir auch von guten Siegen bis krassen Niederlagen irgendwie alles dabei. Das muss man dann sehen, was dabei rauskommt. Aber das ist alles Zukunftsmusik und wird dann an dieser Stelle in anderen Gesprächen besprochen werden. Von daher dir, Andreas, erstmal vielen Dank nochmal. Und ja, wir bleiben in Kontakt und schauen mal, was das mit unseren beiden Vereinen so wird. Danke dir.
Absolut. Danke dir. Danke.
Genau. Und euch danke fürs Zuhören. Genießt die Länderspielpause. Ladet ein bisschen die Akkus auf. Und ja, wir sehen uns dann vielleicht bei Borussia Mönchengladbach. Macht's gut. Ah!